Plan Z, der Sportpodcast von Rick Zabel.
Herzlich willkommen zu Plan Z in der pinken Edition. Warum pink? Genau, wir berichten vom Giro d'Italia. Das letzte Mal, als ich mit Matthias Brendle, meinem Teamkollegen, eine Folge aufgenommen habe, waren wir auch in Italien, in Rom. Da ging mein letztes Rennen, Tirreno Adriatico, zu Ende. Und heute sitzen wir hier am 2. Oktober, am Freitag, einen Tag bevor meine erste und einzige und auch letzte Grand Tour des Jahres zu Ende geht. Und besprechen ja unsere Gefühle, bevor es losgeht, und machen eine kleine Giro-Vorschau. Bevor ich Matthias dazu hole, würde ich aber allerdings noch gerne meinen heutigen Werbepartner kurz vorstellen. Mein heutiger Werbepartner ist GoPro. Ich meine, GoPro kennt wahrscheinlich jeder. Bei mir hat es relativ lang gedauert. Ich habe mir letztes Jahr in Kanada eine GoPro Hero 7 geholt und muss sagen, habe sie vor allen Dingen mir geholt, weil ich Bock auf coolen Instagram-Content hatte, zu filmen. Das macht mir Spaß. Man kann die auf den Helm kleben oder ich habe sie mir auf den Vorbau geklebt und konnte coole Sequenzen damit machen und einfach sehr coole Videos schneiden. Und ich glaube, Instagram sieht man momentan, die gehen ja extrem auf Bewegtbild. Da war das eine sehr, sehr gute Anschaffung meines Erachtens. Und mittlerweile gibt es ja schon zwei bessere Versionen, die Hero 8 und die Hero 9. Also ich kann nur sagen, ich bin super zufrieden mit der Qualität der Videos und vor allen Dingen auch, dass das Bild so sehr stabilisiert ist, was sehr wichtig ist bei Radfahrten. Und da wackelt es ja manchmal und die Kamera filmt trotzdem super. Deswegen denkt doch mal drüber nach, falls ihr euch sowas anschaffen wolltet. Danke GoPro, dass ihr Partner von Plan Z seid. Gehen wir zur aktuellen Folge. Hallo Matthias.
Ja, hallo und herzlich willkommen.
Matthias hat sich beschwert, dass er in der letzten Folge nicht so oft zu Wort kam. Jetzt in den ersten 2 Minuten hast du schon 4 Sekunden geschafft. Ich bin echt stolz auf dich. Nein, wir wollten über den Giro reden. Denn wie viel der Giro ist denn das?
Ja, es wird mein 4. Giro werden. Eigentlich hätten es 5 werden sollen. Einmal habe ich mir am Tag davor ein Schlüsselbein gebrochen, vor 3-4 Jahren. Aber jetzt schauen wir mit voller Vorfreude in die Zukunft, in Oktober rein, und dass wir 3 Wochen Rennen fahren dürfen.
Einen Tag vor dem Giro, wie hast du denn das gemacht?
Ja, beim Einfahren vom Prolog habe ich mal Schlüsselbein gebrochen.
Eieieiei. Für mich ist es der 3. Giro und wir wollten einfach mal so ein bisschen mit euch drüber reden, was uns denn so erwartet. Also ich hatte erst überlegt, ob ich ein Tagebuch mache, dann dachte ich so, Tagebuch, jeden Tag Podcast aufnehmen, das wird, glaube ich, ziemlich stressig, das kriege ich nicht hin. Aber jetzt habe ich mich darauf habe mit mir selber vereinbart, dass ich halt eine Folge vor dem Giro aufnehmen will. Eine am 1. Ruhetag, eine am 2. Ruhetag, falls ich so weit komme. Das weiß man ja vorher auch immer nicht. Und dann noch ein kleines Resümee natürlich am Ende des Giros. Deswegen, das ist jetzt so mein Plan erstmal, nachdem ich eigentlich das ganze Jahr Corona-bedingt euch in Australien hatte ich euch, glaube ich, dabei und dann in den anderen Rennen auch ab und an mal, aber ja, die Klassiker sind so ein bisschen ausgefallen. Die Tour de France konnte ich nur von außen kommentieren. Jetzt kann ich endlich mal richtige Insights aus dem Feld geben. Da freue ich mich sehr drauf. Morgen geht's los. Matthias, mit dem Zeitfahren, da freust du dich ja bestimmt drauf. Was hast du dir vorgenommen für morgen?
Ja, es wird ein sehr, sehr schnelles Zeitfahren werden. Ich glaube, der alte Rekord von dem Prolog liegt irgendwie, bei 58 km/h. Ich glaube, morgen könnten die 60 km/h geknackt werden. Es geht kurz und knackig einen Kilometer hoch. Da heißt es wirklich all out bis zur Bergwertung sprinten, dann nochmal in die Abfahrt rein. Dann kann man sich wirklich kurz aufs Rad legen, ein bisschen erholen, 2-3 Minuten. Und dann heißt es die letzten 12 Kilometer einfach so viel wie man hat, einfach so schnell ins Ziel treten.
Genau. Wir sind jetzt, der Giro startet erstmal in Palermo in Sizilien. Wann bist du angekommen? Auch wie ich am Dienstag.
Ja, dieser war schon ziemlich lang. Normalerweise muss man sagen, bei den Grand Tours kommen wir immer Mittwoch an. Dieses Jahr Corona-bedingt muss man schon einen Tag früher anreisen. Und die letzten Tage waren dann doch ziemlich langweilig, weil man einfach nichts zu tun hat und einfach wartet, bis Rennen endlich losgeht.
Willst du mal erklären, was man dann so, du hast ja jetzt gerade schon kurz erklärt, warum wir schon so früh da sind, aber wie sahen denn jetzt unsere Tage aus?
Ja, ich würde sagen, eigentlich ziemlich langweilig. Okay, am ersten Tag kommen wir an, ein Abendessen, vielleicht eine kurze Runde aufs Rad, schlafen am nächsten Tag. Setzt man sich vielleicht 2-3 Stunden aufs Rad, fängt mal an, so mal den Regensack zu holen, weil bei 3 Wochen ist es wichtig, dass einfach die beiden Regensäcke gepackt sind. Gerade speziell, wenn wir im Oktober fahren, wenn wir in der zweiten Woche in die hohen Berge kommen, ist es sehr, sehr wichtig, dass im Auto hinten einfach die Jacken, die Handschuhe und alles mögliche Warme da ist zum Anziehen. Und wenn man einmal die Situation hat in einer Etappe, dass man so gefroren hat und kaum mehr bremsen konnte, dann weiß man für die Zukunft, vor einer Grand Tour einfach den Regensack nochmal kontrollieren und voll machen mit allem, das irgendwie wärmen kann während einer Etappe.
Genau. Und vor allen Dingen aber waren wir halt da, weil wir, ich glaube, am Mittwochmorgen, also wir sind am Dienstag angereist und am Mittwoch mussten wir einen Corona-Test erstmal machen. Der war natürlich obligatorisch. Dann am Donnerstagmorgen hat dann der obligatorische Bluttest gefolgt. Den muss man auch vor jeder Grand Tour machen. Der dann natürlich einfach für den Blutpass genommen wird und gleichzeitig werden die Blutwerte kontrolliert, ob man fit in so einen Giro geht, in so eine Grand Tour, was ja auch sehr wichtig ist. Und wie sind deine Gefühle vorm Giro, Matthias? Bist du aufgeregt? Freust du dich?
Ja, ich freue mich riesig auf den Giro. Bedingt auch durch dieses Jahr kommt man nicht sehr viele Rennen fahren und es ist einfach schön, nochmal einfach 21 Chancen zu kriegen, was Gutes abzuliefern. Für mich persönlich der Giro eine der schönsten Rundfahrten. Es hat noch mit Flair zu tun, man sieht noch der italienische Style, das hat einfach Tradition, das Radfahren in Italien und ist meiner Meinung nach anders wie jetzt in Frankreich oder Spanien, ist einfach ein anderes Flair beim Giro und persönlich meine Lieblingsrundfahrt.
Da freue ich mich, das zu hören. Du bist halt wieder richtig gesprächig, ne? Du gehst so richtig aus der raus. Matthias, das ist hier kein Interview, ja? Das ist ein Gespräch. Das läuft so ab, dass wir uns unterhalten und du machst auch mal so Antworten, die zumachen, da kann ich gar nichts mehr zu sagen. was habe ich mir denn hier noch aufgeschrieben? Es wird eine kurze Folge, wenn wir so weitermachen. Erklär doch mal, was ist denn so beim Team-Stuff dabei, hier bei so einem Team, dass sich Leute das mal vorstellen können. Wen nehmen wir denn hier alles mit im Wanderzirkus?
Ja, ein Team würde ich so beschreiben, so wie ein großes Unternehmen. Wir haben hier 4 Masseure, dann haben wir einen Osteopathen dabei, dann haben wir einen Busfahrer dabei, dann haben wir einen Koch dabei, dann haben wir 3 Mechaniker dabei, 2 Sportleiter und 2 Leute, die eigentlich die Etappen so ein bisschen scouten. Also es ist wirklich ein riesen Staff, den wir da dabei haben für 8 Fahrer. Ich würde sagen, Pi mal Daumen gerechnet, einfach 2 Staff pro Fahrer. Das ist eigentlich nur speziell bei Grand Tour so, weil einfach 3 Wochen sehr, sehr aufreibend sind, weil man da versucht, alles zu optimieren und weil man auch merkt, das sind einfach sehr, sehr wichtige Rundfahrten für das Team und darum wird da auch der maximale Effort geleistet, um uns Fahrern das Leben so leicht, so gut wie möglich zu erleichtern. Oder wie meinst du das?
Nee, hast schon recht. Also 4 Mechaniker, 4 Pfleger und eine Osteopathin, die sehr wichtig ist, und ein Koch, den man jetzt eigentlich in Italien denkt man ja nicht, dass man einen Koch braucht, aber ist einfach, es geht gar nicht um die Qualität des Essens, sondern eigentlich eher darum, dass wenn man von der Etappe kommt, das Essen dann auch fertig ist im Hotel nach der Massage. Geht mehr darum das Timing, um da möglichst wenig Zeit zu verlieren. Und so ein Koch kann natürlich auch nochmal auf Extrawünsche Einfluss nehmen, also jetzt hier in dem Team ist es nicht der Fall, aber ich glaube bei der Tour de France, da weiß ja der ein oder andere Fahrer, der nur sich glutenfrei ernährt. Von daher ist da ein Koch schon nicht unwichtig und gerade auch die Osteopathin ist sehr, sehr wichtig, wie ich finde, weil die braucht man schon mal, toi 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 passiert kein Sturz, aber gerade wenn einer passiert, braucht man die, aber auch wenn man einfach lange vielleicht mal krumm auf dem Rad gesessen hat oder ja, nicht so viel auf dem Zeitfahrrad trainiert hat und dann fährt man ein längeres Zeitfahren, dann ist die schon gut, um die ein oder andere Muskulatur nochmal besser zu lockern, als ein Masseur das kann oder auch einfach, ja, dich auszuknacksen und deinen Muskeln und deinen Knochenbau zu entspannen. Sonst 3 sportliche Leiter. Wir haben jetzt hier auch noch Gregory Henderson, unseren Coach dabei, der vorne rausfährt bei den meisten Etappen und uns Gefahrenpunkte nennt oder also sowohl ja, die einfach gefährlich sind aufgrund der Streckenführung, als auch fürs Renngeschehen, also wo zum Beispiel eine Windkante auf uns warten könnte oder wie der und der Berg ist oder wie die Zielankunft ist. Da gibt es schon einiges, was wir dabei haben. Habe ich was vergessen, was dir noch eingefallen ist?
Nee, ich glaube, zu erwähnen ist vielleicht auch noch, wir sind hier eigentlich ein reines Sprinter-Team. Ich glaube, wir haben einen der stärksten Leadouts hier beim Giro. Wir können da wirklich, glaube ich, in den nächsten Wochen sehr, sehr gute Resultate erzielen bei den Sprints. Unser Team hat bewusst verzichtet, richtig die Bergfahrer mitzunehmen, weil sie einfach gesagt haben, wir möchten uns voll auf den Sprint konzentrieren. Da haben wir eine Chance, eine Etappe zu gewinnen. Und da wollen wir alles dafür tun. Und dadurch ist auch der Greg Henderson, der damals mit dem Greipel als Leadout unterwegs war und auch bei HTC sehr erfolgreich unterwegs war, sehr, sehr wichtig, weil er uns einfach im Finale die letzten 5 Kilometer wichtige Informationen, wichtige Tipps geben kann, wie man so eine Kurve anfahren muss oder muss ich den Kreisverkehr links oder rechts fahren, wo sind wir schneller, auf was müssen wir aufpassen, wie steht der Wind und wann starten wir unseren Effort, um unseren Sprinter dann perfekt 200 Meter vom Ziel abzuliefern.
Genau. Können wir auch direkt einfach mal das Team hier vorstellen, mit dem wir fahren, was du jetzt gerade schon ein bisschen angeschnitten hattest. Wir haben einen richtigen Bergfahrer dabei, das ist der Dani Navarro. Schon ein etwas älterer Spanier, aber wirklich cooler Typ und sehr viel Qualität. Ich denke, der wird gerade auf den schweren Bergetappen unser Team in Szene setzen. Ist da auch eigentlich der Einzige, der das wirklich kann von den Fähigkeiten her. Wir haben dann noch den Alexander Catterford, einen jungen Kanadier dabei. Den würde ich so als zweitstärksten einschätzen, was die Bergankünfte und die bergigen Etappen angeht. Aber Alex zeichnet sich eigentlich auch dadurch aus, dass er auch noch im Leadout eigentlich so bis zu 3 Kilometer vom Ziel, bevor es dann richtig schnell wird, ist er meistens auch noch da und kann sehr gut aushelfen, das Team aus dem Wind zu halten und Führungsarbeit zu leisten. Dann ist dabei Guy Sagiv, der israelische Meister, den wir auch im Leadout nutzen werden. Dann kommen wir eigentlich so zu den richtigen Leadout-Fahrern, Alex Dowsett und Matthias Brendle. Beides natürlich Zeitfahrer, Zeitfahrspezialisten, das heißt auch prädestiniert, um einen guten Sprint anzufahren. Aber der Giro beinhaltet auch dieses Jahr 3 Zeitfahren, das heißt, ihr habt eigentlich auch 3 Chancen auf ein eigenes Ergebnis, was ja wirklich sehr schön ist für euch. Und dann sind wir mit 3 Sprintern, kann man eigentlich noch so da, kann man sagen. Wobei ich, glaube ich, von der Teamleitung eher so als der Anfahrer gesehen werde. Das heißt, ich werde die meisten Sprints anfahren, aber das heißt nicht, dass ich es nicht trotzdem probiere, wenn sich mir eine Chance bietet. Und dann mit Rudi Barbier, glaube ich, der beim Tirreno nicht dabei war, der aber extra jetzt noch ergänzt wurde zu dem Team, weil da gesehen wurde, wir haben einen sehr, sehr starken Leadout, aber auf den komplett flachen Sprints, haben wir nicht den Top-Favoriten und ich glaube, da ist er schon so der schnellste Sprinter, den wir haben. Dann auch natürlich Davide Cimolai, der schon ganz oft der Sprinter dieses Jahr war, der ein bisschen mehr auf die hügeligeren Sprintetappen gehen wird, sage ich mal. Also das ist unser Team. Unser Ziel ist es, eine Etappe zu gewinnen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, wir haben da auch berechtigte Chancen, an dem Ziel festzuhalten, an das Ziel zu glauben, weil Rudi hat schon oft gezeigt, er hat einen riesengroßen Speed drauf, er ist oft von wirklich schlechten Positionen gekommen, hat dann ein super Resultat gemacht und ich glaube, wenn wir den perfekt mal abliefern, auch wenn wir dich perfekt mal abliefern würden, ich glaube, du hättest auch definitiv die Chance, so eine Etappe zu gewinnen, aber wer weiß, was passiert in den 3 Wochen. Es kann sicher mal sein, dass es ein bisschen eine hügelige Etappe ist und der eine oder andere Sprinter weg ist und dann bietet sich die Chance für dich und dann werden wir natürlich Vollgas für dich fahren, weil du hast definitiv das Potenzial. Du bist vielleicht momentan eher so ein bisschen auf der Sonnenseite, so ein bisschen im Chillerleben angekommen, aber du hast es definitiv in dir, auch mal eine Giro-Etappe zu gewinnen.
Ja, deswegen bin ich hier. Will ich auf jeden Fall so machen. Ich hatte auch, kann ich ja glaube ich offen so hier sagen, hören ja nicht so viele zu, ein offenes Gespräch mit der Teamleitung, weil ich auch eben gesagt habe, ich will auch mal die eine oder andere Etappe für mich nutzen. Und das haben die wahrgenommen. Mal schauen, ob ich meine Chance kriege. Aber eine sehr sympathische Antwort fand ich, dass mir gesagt wurde, dass ich eigentlich bin ich zu wichtig in meiner Rolle als Anfahrer, weil ich da so gut drin bin, dass das kein anderer kann, dass man das nicht aufgeben könnte. Wo ich dann ein bisschen geschmunzelt habe und gesagt habe, das ist ja nett gemeint so. Aber ich würde auch trotzdem ganz gerne mal. Schauen wir mal, was der Giro bringt. Ich habe hier das Buch nämlich vor mir liegen. Kommen wir mal ein bisschen zu den weiteren Fakten. Natürlich hat der Giro wie jede Grand Tour 21 Etappen. Obwohl der Giro natürlich dieses Jahr, die Vuelta dieses Jahr nur 18 Etappen hat, die noch später stattfindet. Der Giro d'Italia 2020 startet in Palermo und das Ziel ist normalerweise am 25. Oktober in Mailand. Er ist 3.497,9 Kilometer lang, wo aber eigentlich kann man sagen, noch der ein oder andere Kilometer hinzukommen wird durch Neutralisation oder durch ja irgendwie zum Hotel fahren vor oder nach der Etappe. Das heißt, die Durchschnittsdistanz einer Etappe beträgt hier 166,5 Kilometer und die Organisation hat das Rennen so eingeteilt in 3 Zeitfahren, 6 Sprintetappen, 7 medium-schwere Etappen, was bedeutet zu schwer für einen Sprint, zu leicht für die reinen Bergfahrer, das heißt gut für Ausreißergruppen oder hügelfeste Fahrer und 5 sehr, sehr schwere Etappen, das heißt viele, viele Bergetappen. Willst du ein bisschen was zu der Charakteristik sagen? Hast du das mal angeguckt, das Buch schon?
Ja, ein bisschen habe ich mir schon angeguckt. Man muss sagen, diese sind die Etappen wirklich sehr, sehr lange. Man muss bei den 3500 Kilometern dazu rechnen, dass wir eigentlich 3 Zeitfahren machen. In den 3 Zeitfahren machen wir eigentlich nur 70 Kilometer. Das heißt eigentlich, wir machen in 18 Tagen irgendwie 3420 Kilometer oder so. Es sind wirklich sehr, sehr viele Etappen dabei, über 200 Kilometer. Gerade in der letzten Woche haben wir, glaube ich, bei 6 Etappen, glaube ich, 4 oder 5 Etappen mit mehr als 200 Kilometern und glaube auch 3 Etappen mit mehr als 5000 Höhenmeter. Das ist wirklich, ich würde sagen, einer der schwersten Giro. Gerade die letzte Woche ist wirklich super schwer. Da muss man natürlich auch noch ein bisschen das Wetter abwarten. Letztes Wochenende wohne ich ja in Österreich, in den Bergen ein bisschen. Da war der Schnee schon mal unten auf 800 Meter. Glaube ich, Stelvio oben hat schon mal einen Meter Schnee gehabt, da wo wir eigentlich durchfahren. Wenn wir Glück haben und das Wetter spielt mit, können wir drüber fahren, wird es noch kalt werden. Aber wenn wir Pech haben im Wetter und es fällt noch ein bisschen Niederschlag, werden sie die Etappe sicher ein bisschen abändern müssen, weil es da oben einfach schneit.
Genau, also wir starten. Ich fange jeden Satz mit genau an, das nervt mich schon wieder. Tut mir leid dafür, Leute. Genau, wir starten. Ich krieg das nicht weg. Wir starten hier also im Süden und fahren die komplette Rundfahrt über immer nördlicher, bis wir dann eigentlich die letzte Woche ganz oben im Norden Italiens angekommen sind. Das hast du ja schon gerade gut beschrieben. Wir haben 5 Bergankünfte in diesem Giro auch und auch zu den Distanzen hast du ja gerade auch schon was gesagt. Muss man aber eigentlich sagen, dass die erste Woche oder die ersten paar Etappen eigentlich noch gehen. Also es geht mit einem 15 Kilometer langen Zeitfahren los und dann die nächste Etappe ist nur 149 Kilometer, 150 Kilometer, 140 Kilometer. Das heißt, man hat eigentlich erstmal so 4 Tage, die relativ kurz sind. Und dann kommen aber schon echt 4 längere Etappen vor dem Ruhetag noch. Dann die zweite Woche ist auch schon, ja, schon nicht ohne mit nur eine Etappe über 400, aber alle anderen Etappen sind so zwischen 175 und 190 Kilometern. Und dann, was du gerade angesprochen hast, die letzte Woche ist wirklich sehr, sehr hart. Etappe 16, 229 Kilometer, Etappe 17, 203 Kilometer, Etappe 18, 207 Kilometer, Etappe 19, 253 Kilometer. Weiß ich auch nicht, wie ich den Tag überleben soll. Der ist zwar komplett flach, aber das wird echt super lang. Etappe 20, 198 Kilometer. Und dann zum Abschluss gibt es ja nochmal ein Zeitfahren in Mailand, das zwar nur 15 Kilometer ist, aber ich glaube, die letzte Woche werden wir jeden Tag 6 Stunden auf dem Rad verbringen, so wie das aussieht. Mindestens.
Ja, das sieht definitiv so aus. Und gerade nach 2 Wochen ist man müde. Man hat eigentlich keine Lust mehr, richtig Rad zu fahren. Es geht dann doch irgendwie immer noch, aber so eine 250 Kilometer komplett flache Etappe, wo man dann weiß, es gibt einen Sprint, wo keiner in die Spitzengruppe will, wo dann vielleicht 1-2 Hanseln vorne rausfahren, wo man dann vielleicht 35 km/h Schnitt fahren, das wird dann ein sehr, sehr langer Tag. Wenn da 7 Stunden auf dem Rad sitzt, da fragst du dann schon manchmal, hey, warum fahren wir nicht einfach 120 Kilometer, da kommt genau das gleiche Ergebnis dabei raus.
Das stimmt, da kann man auch mal die Giro Veranstalter ein bisschen in die Verantwortung nehmen, dass, glaube ich, das nicht sein muss. 253 Kilometer flache Etappe auf Etappe 19. Bisschen fragwürdig, die Planung da. Aber hey, wir wollen ja nicht schon wieder als die Meckerziegen hier um die Ecke kommen.
Hey, lass uns doch mal ein bisschen so über die Favoriten sprechen, über die Leute, über die man reden sollte, über die Leute, die man beobachten sollte. Ich finde so ein ziemlich interessantes Duell ist gerade bei Team Ineos, wenn wir jetzt gerade das Zeitfahren morgen hernehmen mit dem Filippo Ganna und der Rowan Dennis. Rowan Dennis war jetzt 2-mal Weltmeister im Zeitfahren. Dieses Jahr hat er bei Tirreno nur einen 2. Platz belegt, jetzt bei der WM nur einen 2. Platz belegt.
Nee, 5. war er da, glaube ich.
Oder nur 5. sogar, ja.
Also nur ist auch immer übertrieben, ne? Aber
es ist sicher interessant, wie die das Team intern handeln werden und auch wie Dennis mit der Situation umgeht. Eigentlich die letzten Jahre immer so der beste Zeitfahrer gewesen zu sein und jetzt eigentlich so ein Teamkamerad, dem er sich auch Tipps gegeben hat beim Zeitfahren, der ihn jetzt überholt hat.
Also ich kann dazu nur sagen, dass was das Zeitfahren morgen angeht, auch vom Körperbau, also Filippo Ganna ist ja schon nochmal ein bisschen schwerer als Roman Dennis und mit einem Zeitfahren, was wirklich über weite Teile bergab geht, muss man sagen, dass ich auf jeden Fall Filippo Ganna für morgen favorisiere. Und ich glaube, dass er nicht nur den neuen Streckenrekord, Geschwindigkeitsrekord aufstellen wird. Ich würde sogar sagen, er fährt über 60 km/h im Schnitt, würde ich auf jeden Fall tippen. Ich würde sogar irgendwie so was ganz Verrücktes, so 62, 63 km/h würde ich tippen, dass der das fährt. Und bin ich gespannt. Also lustigerweise haben mir viele Leute geschrieben, so hey, du hast ja in deinem Podcast immer bei Radsport verbessern ganz oft einen Backup-Zeitfahren gewünscht. Wir haben uns gestern das angeschaut, muss ich sagen, was ich eigentlich so mehr meinte, war mit dem Straßenrad mal eine Abfahrt runterfahren. Also auf dem Zeitfahrrad da runterballern, da ist mir auch schon ein bisschen mulmig davor. Man muss sich vorstellen, wir starten und es geht so 1 Kilometer durch eine Stadt, schon noch ordentlich berghoch, schon mit dem einen oder anderen Steilstück, aber sobald man den ersten Kilometer geschafft hat, geht es, glaube ich, bis Kilometer, was ist das, 10 oder so?
Ja, bis Kilometer 10, so vom Ziel geht es wirklich.
9 Kilometer runter und so die ersten 1,5-2 Kilometer richtig steil, da würde ich schätzen, bekommt man über 100 km/h drauf auf dem Zeitfahrrad. Dann kommen eine Serpentin und dann nach den Serpentinen geht es wieder die ganze Zeit eigentlich nur geradeaus, aber ja, ich hoffe, dass die Mechaniker alle Schrauben nochmal nachgezogen haben. Da muss das Material auf jeden Fall halten, wenn man da so ein Speed aufs Pedal und aufs Rad bringt. Und das ist ein sehr, sehr spannendes Duell, was du da angesprochen hast. Und dann auch für die weiteren zwei Zeitfahren. Ich würde sagen eigentlich, dass das zweite Zeitfahren in der zweiten Woche dem Roman Dennis vielleicht ein bisschen mehr entgegenkommt. Aber auch dann Etappe 21, das letzte Zeitfahren, würde ich wieder Filippo Ganna favorisieren, aber eigentlich kann man jetzt von vornherein schon sagen, dass so ein bisschen Team Ineos die Zeitfahren unter sich ausmachen wird, oder?
Ja, würde ich schon so irgendwie sagen. Und GC wird natürlich auch sehr, sehr interessant. Ich glaube, es gibt viele Fahrer, die hierher kommen, die jetzt davor nicht viele Rennen gefahren sind, wo es schwierig sein wird, so richtig die Form einschätzen. Diese ist einfach alles so ein bisschen anders. Normalerweise ist man einfach so die Tour auf die Alps oder die Tour de Romandie als Vorbereitung gefahren, dann kann man die Fahrer schon ein bisschen einschätzen, aber dieses Jahr ein Steven Kreuzweig kommt zurück von einer Verletzung, Geraint Thomas haben wir gesehen, bei Tirreno ist in guter Form, Simon Yates ist da davor, glaube ich, die Polenrundfahrt gefahren als letztes, dann Rafa Majka haben wir sicher noch dabei, Simon Yates war auch beim Tirreno dabei, Entschuldigung, aber ja, es sind auf jeden Fall, Miguel Angel Lopez kommt direkt von der Tour,
das wird Vogelsang auch, ist auch da,
Vogelsang ist auch da, ja.
Nibali,
würde ich sagen, hat fast so das stärkste Team, wenn man da auf die Startliste schaut. Der hat eigentlich nur Bergfahrer im Support. Ich hoffe, es wird sich nicht rächen für ihn, weil es sind doch auch viele Flachetappen, wo er Leute braucht, die ihn beschützen. Gerade wenn er mal eine Windkante ist oder er mal einen Defekt hat, würde ich fast sagen, hat er nur Leute dabei, die eigentlich am Berg richtig Schnee fahren können.
Ja, Gesamtwertung wird wirklich spannend werden. Ich, wenn ich auf jemanden tippen müsste, würde ich Geraint Thomas wählen. Ich glaube, auch aus Sympathiegründen, der ist mir einfach sehr sympathisch, ein cooler Typ. Den würde ich so am meisten gönnen. Kann man ja so sagen, wir haben ja keinen GC-Fahrer dabei. Da in dem Kampf spielen wir keine Rolle, da schauen wir eigentlich eher zu. Beziehungsweise schaut man sich dann die Highlights der Etappe abends irgendwann mal an, wenn man im Bett liegt, weil während die finishen vorne, sind wir meistens noch irgendwo 5-6 Kilometer vom Ziel.
Ja, so ein kleines Insight, aber wir müssen mal schauen, beim Rick Zabe, so Pro Cycling Stats, der fährt immer Top 100. Ich bin schon gespannt, ob er dieses Jahr den Trend weiterhalten kann und sich in den Top 100 halten kann. Also das ist sicher interessant für euch zum Beobachten.
da muss man kurz eine kleine Hintergrundstory zu erzählen. Es hat es nämlich damit auf sich, dass wir natürlich in den Kölner Trainingstieren auch, wenn wir alle Freunde sind und Trainingskameraden, gibt es natürlich auch immer so einen gesunden Wettkampf. Und während der Tour de France, die ja wirklich sehr schwer war, habe ich Nils und André öfter mal mit dem Spruch ein bisschen geärgert nach der Etappe, gerade wenn so eine Bergetappe war, so, hey Jungs, durchhalten, morgen klappt es vielleicht wieder mit der Top 100. Dann habe ich mir natürlich gleichzeitig gedacht, wenn ich so einen Spruch bringe, dann kann ich es ja eigentlich nicht bringen, Tirreno Adriatico, die Etappe nicht Top 100 zu fahren. Das heißt, ich habe die eine oder andere Bergetappe, bin ich nochmal extra tief gegangen oder habe mich irgendwie im Gruppetto kurz vorm Ziel nach vorne schlawinert, damit ich unter den ersten 100 durchs Ziel rolle, damit ich mir den Schuh nicht anziehen muss, dass ich keine Top 100 war. Und bei Tirreno muss ich leider sagen, ich glaube in zwei Etappen und in der Gesamtwertung habe ich es nicht unter die Top 100 geschafft, aber sonst, wir hatten zwar noch nicht viele Renntage, sonst war ich noch nicht einmal über den Top 100 dieses Jahr. Da war ich stolz drauf, kann man nicht sagen, weil den einzigen, den das interessiert, bin ich selber wahrscheinlich, aber es war ein lustiges Duell. Ich bin mal gespannt, jetzt kommt höchstwahrscheinlich die Retourkutsche von Nils und André und auch von Juri, weil die haben schon gesagt, die freuen sich auf jeden Fall, sich die Etappen anzugucken, gerade in der letzten Woche, wenn ich dann bei minus 2 Grad und schneetreibenden Stelvio hochfahre. Da haben sie gesagt, da werden sie sich schön mit einem Tee und einer warmen Decke auf der Couch einmummeln und ein bisschen zugucken. Ach ja. Sprinter.
Sprinter auch sehr interessant, würde ich sagen. Hier, es ist vielleicht die Top-Garde hier, so wie jetzt bei der Tour de France. Wir haben UAE hier mit dem Fernando Gaviria. Dann haben wir Nelia Viviani, der dieses Jahr irgendwie noch gar nicht in den Trick gekommen ist. Man muss sagen, bei Quickstep hat er letztes Jahr sicherlich über 10 Rennen gewonnen. Ich glaube, dieses Jahr hat er maximal einen Saisonsieg bei der Tour de France. Okay. Tour de France hat man gesehen, sein Sprintzug irgendwie, der funktioniert gar nicht. Der war nie da eigentlich, wenn er hätte sprinten sollen. Und jetzt bin ich echt gespannt auf den Giro, wie das da hinhaut, weil Cofidis hat den eigentlich eingekauft, um 10, 15 sichere Saisonsiege zu haben. Bis jetzt hat er noch in dem Fall keinen gebracht. Also der wird sicherlich ein bisschen Druck verspüren, gerade auch so bei seiner Heimrundfahrt. Und ich hoffe, dass er auch wieder mal abliefern kann.
Ja, wird sehr spannend zu verfolgen. Ich glaube, Peter Sagan ist sonst noch da als Sprinter. Wir sind mit Cimo, Rudi und mir dabei. Wer mischt sonst noch in den Sprints damit? Hast du noch geguckt?
Ja, FD Schöer hat einen
ziemlich starken Sprinter. Ja, klar,
Arno Demar, der dauert ein starkes Leadout dabei und sonst sind sicher so ein paar kleinere Sprinter, die man niemals unterschätzen darf, weil gerade die hängen sich dann einfach an ein anderes Team an, die gute Arbeit macht mit dem Leadout, sind vielleicht am Hinterrad von unserem Sprinter oder vom Demar und dann können sie eigentlich von der Arbeit von anderen Teams profitieren und am Schluss als Erste über die Ziellinie fahren.
Ja, sonst gibt es sonst noch irgendwas, wo man vorausschauen könnte? Gesamtwertung haben wir, Sprinter haben wir. Wer macht so ein bisschen den, ich sag mal, das Team Sunweb von der Tour? Also die haben sich ja da wirklich gezeigt in den Ausreißergruppen ganz oft und haben viele Etappen so aus den Ausreißergruppen abgeschossen. Es ist ja manchmal so, dass sich so ein Fahrer dann herauskristallisiert. Hast du da einen? Du bist ja eigentlich auch so ein Fahrer, der immer in die Gruppe geht und mal am guten Tag so eine Etappe aus einer Spitzengruppe gewinnt. Hast du dir da schon irgendjemanden angeschaut, wo du sagst, hey, dem folge ich auf der einen oder anderen Etappe. Thomas de Gendt ist ja dabei, habe ich gesehen, richtig?
Thomas de Gendt wird sicherlich ein Mann sein, wo bei den schweren Etappen in der Spitzengruppe sein wird. Ich würde sagen, meine Rolle hat sich auch so ein bisschen verändert die letzten Jahre. Die letzten Jahre hat man eigentlich nie so richtig einen Sprinter dabei. Da konnte eigentlich bei jeder Etappe in die Spitzengruppe gehen. Dies ja durch unsere vielseitigen Sprinter im Team werde eigentlich eher immer eingeteilt sein, um zu arbeiten. Es ist eine andere Rolle, aber macht mir auch sehr, sehr viel Spaß, dadurch, dass wir auch eben die drei Zeitfahren haben, wo ich eigentlich meine eigene Chance habe. Und gerade wenn man so ein Leadout hat wie wir, dann macht das auch Spaß, weil man weiß, wenn alles gut läuft, sind wir die letzten 5 Kilometer, 6 Kilometer das führende Team vorne, das man zeigt, das das Tempo vorgibt und das macht definitiv auch Spaß und gibt auch richtig viel Motivation.
Ja, wir werden ja dann spätestens in 10 Tagen, in Etappe 10, werden wir, nicht Etappe 10, nach 9 Tagen ist der erste Ruhetag. Am 10. Tag kann man ja vielleicht schon mal so die erste Woche ein bisschen Revue passieren lassen. Falls wir beide bis dahin hoffentlich natürlich gesund und sturzfrei bis dahin kommen, das ist nämlich dann immer das Wichtigste, weil so eine Grunte, würde ich mal sagen, die ist immer schon schwer genug und da graut es mir persönlich immer am meisten vor, dass man sich irgendwie einen Schnupfen einfängt oder krank wird oder stürzt, weil dann wird so eine Grand Tour ganz, ganz schwierig. Und auch nochmal so zum, willst du, sag kurz was.
Nee, das ist auf jeden Fall der Fall. Aber so ein Fahrer, der für mich oder wahrscheinlich auch für die Zuschauer ziemlich interessant ist, ist der Peter Sagan. Die letzten Jahre hat man den so viele Rennen gewinnen sehen und dieses Jahr sehen wir das erste Mal so ein bisschen, ich würde sagen, fast immer Loch. Er ist immer noch vorne dabei, aber es ist, glaube ich, schon seit einem Jahr hat er kein Rennen mehr gewonnen. Und er wird langsam sicherlich auch Druck kriegen von seinem Team, kann ich mir vorstellen. Die haben einen Ackermann im Team, der bei Tirreno 2 Etappen gewonnen hat, der einmal Dritter war, ohne eigentlich einen Leadout zu bekommen. Sagan hat eigentlich die volle Unterstützung bekommen bei der Tour, hat keine Etappe gewonnen. Und da wird er sicherlich da beim Giro was zeigen müssen, was zeigen wollen, damit er nächstes Jahr noch den Status hat, dass man zu jedem Rennen mitnimmt, wo er eigentlich hingehen will.
Ja, das ist zum Beispiel ein Punkt, der mich echt gewundert hat, dass Akkes hier nicht am Start ist, nachdem er gerade auch letztes Jahr das rosa Trikot, nenne ich das rosa Trikot, das Ciclamino, also das Sprinter-Trikot hier im Giro gewonnen hat und 2 oder 3 Etappen, glaube ich, letztes Jahr gewonnen hat, also wirklich ein wahnsinniges Giro-Debüt hingelegt hat. Der geht zwar auf die Vuelta dieses Jahr, aber nachdem wir uns Tirreno mit ihm gebettelt haben, hätte ich ihn auch gerne hier im Giro wieder gesehen, um uns mit dem zu betteln, weil ist einfach ein Fahrer, der gerade aus deutscher Sicht wäre das sicherlich cool gewesen, den zu verfolgen. Aber gut, der geht seinen Weg, der fährt ja momentan Bing Bang Tour und fährt dann die Vuelta und da wird er sicherlich auch noch das ein oder andere Radrennen gewinnen, bin ich mir sicher. Was ich gerade noch kurz sagen wollte, was auch meine persönliche Nervosität so ein bisschen vor einer Grand Tour angeht, ist, man ist schon ein bisschen anders aufgeregt. Ich meine, jetzt geht es noch, auch mit einem Auftaktzeitfahren, ist für mich natürlich nicht die Anspannung nicht ganz so groß, als wenn irgendwie eine Sprintetappe ist auf der ersten Etappe, wo es gleichzeitig nicht nur um den Etappensieg, sondern auch um das Führungstrikot geht. Da ist für mich ein Zeitfahren deutlich entspannter, um reinzukommen, aber wenn ich mich selber so ein bisschen beobachte, heute habe ich zum Beispiel nochmal Dinge gemacht, die ich sonst nie mache. Also ich habe mein Ersatzrad nochmal gefahren, ob das auch abbestimmt ist. Ich habe nochmal meine Sitzposition und auch gerade die Sitzhöhe gecheckt. Sogar ich habe ein drittes Rad dabei, was ein Bergrad ist. Da habe ich auch nochmal die Position gecheckt, dass es alles dieselbe Position jedes Rad hat. Und dann habe ich meine Ersatzschuhe nochmal geschaut, ob das die auch gleich eingestellt sind. Einfach nur, dass egal was passiert, dass man auf jedem Rad und egal mit welchen Schuhen, mit welchem Setup sich wohlfühlt. Das mache ich eigentlich auch nicht so oft. Sowas macht man eigentlich nur vor der Grand Tour. Hast du bei dir auch sowas beobachtet, wo du sagst, hey, das mache ich eigentlich nur vor wirklichen Höhepunkten?
Ja, ich merke es immer, wenn ich so ein bisschen angespannt bin, wenn ich auch mit den Mechanikern ziemlich genau bin, mit meinem Zeitfahrrad. Heute gestern hat so ein bisschen was noch nicht funktioniert, wollte es heute Morgen noch probieren, dann war es immer noch nicht fertig. Da war ich dann, muss ich schon sagen, ein bisschen fast aggro zum Mechaniker, weil er einfach gedacht hat, okay, jetzt hat er vergessen, bis heute Morgen Zeit, das Rad zu richten. Da hat er gesagt, das will er in Ruhe machen, eine Stunde später war es dann eh fertig, konnte es nochmal ausprobieren. Das sind einfach so Sachen, es gibt nicht so viele Chancen, die man hat und da möchte man natürlich, dass das alles perfekt ist, dass alles gut läuft und einfach noch kurz am Tag davor vergewissern, dass auch wirklich alles gemacht wurde, damit es am Tag X dann auch hinhaut.
Du musst dir keine Sorgen machen. Ich glaube, ich habe heute die Fahrer ein bisschen in ein besseres Licht gerückt, weil wir haben ja, das kann man ja schon ankündigen, wir haben von unserem Schuhsponsor, wir fahren nämlich beide dieselben Schuhe von Nimble, wir haben eine extra Giro-Edition bekommen. Und nachdem ich alle meine 3 Räder durchgecheckt hatte, positionstechnisch und im Groben war alles super, nur ich habe dann nochmal die Pedalenstärke, also wie man ausklickt, wie hart das eingestellt ist, der Widerstand zum Ausklicken, das habe ich nochmal angepasst. Und so einfach so 2, 3 Kleinigkeiten und ich hatte ein paar neue Schuhe schon mitgenommen, wo sie mir neue Cleats dran gemacht haben. Die habe ich dann heute ausprobiert, da hatte ich dann auf einer Seite vom Cleat noch ein bisschen was nachzubessern. Und als ich das alles gemacht hatte, genau in dem Moment kamen dann die neuen Paar Schuhe an, die Giro-Edition. Und dann bin ich wieder zu denen hin und habe wieder gefragt, ey, könnt ihr mir die Schuhe auch nochmal bitte meine Cleats einstellen? Was ja nicht selbstverständlich ist. Und dann, bevor ich aufs Zimmer bin, bin ich nochmal runter an die Bar und habe denen erstmal noch 10 kalte Bier geholt und hochgebracht. Und habe gesagt, hier, dafür, dass ihr schon tagelang hier draußen mit Blick aufs Meer und vorm Strand eigentlich, müsst ihr hier an unseren Rädern rumschrauben. Trägt euch mal heute das ein oder andere Bierchen nebenbei dabei. Da waren sie auch sehr glücklich. Ich glaube, da habe ich ein bisschen was gerettet für die Jungs, weil das darf man natürlich nicht vergessen. 8 Fahrer, nicht nur du bist so, nicht nur ich bin so, die anderen 6 sind ja genauso. Das ist schon ein Job, den man sehr würdigen muss. Und ich bin froh, dass wir gute Mechaniker haben und die sich da so Mühe geben. Ich glaube, zum Giro haben wir es, oder?
Würde ich auch sagen, ja.
Dann lass uns noch, genau, ich muss noch zwei Callbacks zur letzten Folge machen. Also das allererste ist ja, dass sich einige Leute gemeldet haben. Da habt ihr auch ganz recht. Ich habe einfach Werbung gemacht, ohne mal kurz darüber zu reden. Ein kleines Statement aus meiner Seite dazu. Ich habe mir zumindest vorgenommen, weil ich habe letzte Folge, lass mich das so sagen, dass es gut ankommt. Ich habe letzte Folge Werbung gemacht und habe dann am Ende die Werbung abgerundet mit einem Satz. Ich bin ja selber kein großer Fan von Werbung. Das war natürlich sehr blöd und kontraproduktiv. So war das auch gar nicht gemeint, dass ich kein Fan von Werbung bin, sondern ich bin kein Fan von zu langer Werbung. Also könnt ihr euch darauf einstellen, dass im Plan Z wird es jetzt nicht 3 oder 4 Werbeblöcke geben. Da bin ich nämlich kein Fan von. Allerdings von Produkten, die uns allen helfen, die cool sind, wie zum Beispiel in der letzten Folge oder auch in dieser Folge, das sind Produkte, die ich supporte und selber cool finde und mir selber zugelegt habe, da sage ich, hey, die kann ich euch auch an euch weiterempfehlen. Das ist so ein bisschen meine Philosophie dahinter. Der zweite Callback-Punkt ist, dass ich letzte Woche im Podcast mit typischem Halbwissen erzählt habe, dass wenn man eine BDR-Lizenz hat, dass man damit gleichzeitig das Recht hätte, auf der Straße zu trainieren und von der Radwegbenutzung frei zu sein. Da habe ich wohl Mist geredet. Dafür möchte ich mich entschuldigen, das stimmt nicht. Ich wurde belehrt und es gibt wohl ganz klare Regeln, wie das geregelt ist. Trotzdem möchte ich nochmal sagen, dass auf dem Radweg ist das Tempolimit 25 km/h. Das fährt ein Radprofi normalerweise nicht, der fährt schon deutlich schneller. Deswegen ist es für einen Radprofi schon meistens sicherer. Außer der Radweg ist sehr gut und da ist nichts los, dann fahre ich natürlich auch auf dem Radweg. Aber sonst ist es für einen Profisportler meistens sicherer, auf der Straße alleine zu fahren, als irgendwie am Rhein entlang auf dem Radweg. Das ist Mord und Totschlag mit Skateboardern und Leuten, die andere Räder fahren und Fußgänger. Aber was erzähle ich euch? Das wisst ihr wahrscheinlich alle selber. Auf jeden Fall wollte ich nur kurz sagen, letzte Folge habe ich mich da ein bisschen reingeritten und wenn ihr das genau wissen wollt, könnt ihr das nochmal in der Straßenverkehrsordnung nachlesen. Ich glaube, beim ADAC findet man das auch oder beim ADFC. Beim ADFC, genau. Lass uns auch kurz drüber reden, was so sonst so in der Welt des Radsports passiert ist. In der wunderbaren Welt des Radsports, lieber Matthias.
Ja, man hat gesehen, Quinn Simmons vom Team Trek, da gab es so, ja, so ein Influencer hat auf jeden Fall irgendwie einen Post gemacht. Jeder, der Trump-Supporter ist, soll mir bitte entfolgen. Und dann hat der Quinn Simmons da eben Ciao gesagt und irgendwie einen blöden Emoji genommen. Und auf jeden Fall wurde der jetzt vom Team Trek suspendiert. Also ziemlich interessant, was da vor sich geht.
Ja, das musst du schon ein bisschen detaillierter mal erklären. Also es war erstens keine Influencerin, sondern José Been. Es ist eine holländische Radsport-Kommentatorin. Ich glaube, die hat für Eurosport lange kommentiert und ist Radsport-Journalistin vor allen Dingen. Und die hat genau das, was du gerade gesagt hast. Wenn man Trump-Supporter ist, könne man ihr bitte entfolgen. Das möchte sie nicht. Dann hat er beigeschrieben und der Knackpunkt war nämlich, er hat eine winkende Hand, eine schwinkende schwarze Hand benutzt. Also das wurde ihm als ganz klarer Rassismus vorgeworfen. Als ihm dann jemand darauf angesprochen hat, ob er Trump-Fan ist, hat er mit Ja geantwortet. Und diese zwei Wörter und Emoji und ein Emoji haben gereicht, damit Trek ihn suspendiert hat. Was sicherlich zu verfolgen ist, einfach für alle anderen Sportler, dass man ganz klar einfach, also ich denke, es gibt eine ganz klare Meinungsfreiheit, das ist, stimmt schon, aber es ist halt immer die Art und Weise, wie es vorgetragen wird. In seinem Fall wurde ihm, glaube ich, so ein bisschen zum Verhängnis, dass er, also niemand hat ja einen Mehrwert davon, auf diesen Tweet zu reagieren. Also es bringt ihm ja nichts. Und er wollte damit nur so ein bisschen Öl ins Feuer gießen und das hat Trek auch in ihrer Pressemitteilung genauso wiedergespiegelt. Dass sie das nicht cool finden, wenn ein Sportler so ein bisschen hetzt, sage ich mal, auf Deutsch gesagt. Und der Junge ist noch sehr, sehr jung. Vielleicht lernt er aus seinen Fehlern. Und ich bin gespannt, ob er nochmal für Trek Radrennen fahren darf oder wie jetzt seine Zukunft aussieht. Auf jeden Fall, glaube ich, so ein bisschen der Vorfall, wo wir intern am meisten drüber geredet haben die letzten Tage. Sonst, auch in der Welt von Twitter, hat André ein sehr schönes Statement gemacht. Das hat mir sehr gut gefallen. Denn Marc Schmidt, der Arzt, der in der Operation Aderlass angeklagt ist, hat ein Geständnis abgelegt. Und André hat daraufhin getwittert, hey, Marc Schmidt hat jetzt ein Geständnis abgelegt. NADA, WADA und ich glaube, die UCI hat er auch mit in die Verantwortung genommen. Jetzt ist es doch mal an der Zeit, den sauberen Sportlern zu nennen, wer in dieser Zeit unter Marc Schmidt gedopt hat. Und fand ich sehr gut, weil das interessiert mich auch brennend. Und ich finde es nicht okay, wenn die ungeschoren davonkommen, das sage ich ganz klar. Das muss einfach verfolgt werden. Und schauen wir mal, wie es da weitergeht. Sonst noch was passiert in deiner Welt des Radsports, lieber Matthias?
Nee, meine Welt, die ist nicht so aufregend wie deine. Ich bin so jemand, der gerne einmal daheim ist, gemütlich einmal ein bisschen an der Vespa rumschraubt. Ich bin nicht so ein Hollywood-Mensch wie du, wo so viele Bekannte, so viele Freunde hat, wo dauernd unterwegs ist. Ich habe ein bisschen ein ruhigeres Leben, von dem her. Bei mir ist nicht so viel passiert seit dem Tirreno.
Also es sind noch drei Sachen passiert, die ich mir aufgeschrieben habe. Das erste ist Flash Wallon. Was sagst du zu Flash Wallon dieses Jahr? Der erste Ardennen-Klassiker dieses Jahr.
Ja, Wahnsinn. Die junge Generation, wie der Marc Hirschi das Ding gewonnen hat. Es hat wirklich, ich glaube, letztes Jahr mit dem Bernal angefangen, einen Wechsel stattgefunden. Marc Hirschi das Ding souverän gewonnen. Auch unser Daniel Martin hat man gesehen, ist wieder in Form, ist wirklich in einer schlechten Position in den Berg reingefahren, hat dann einen nach dem anderen überholt, kam dann als Fünfter oben raus und hat man gesehen, wenn der unten ein bisschen weiter vorne gewesen wäre, hätte er definitiv auch die Chance gehabt, das Rennen zu gewinnen.
Gibt es von meiner Seite aus nicht mehr zu sagen. Das zweite Rennen, was momentan noch läuft, ist die Bing Bang Tour. Was ist da passiert?
Ja, da sieht man so ein bisschen, was Corona für Auswirkungen hat auf den Radsport. Ich meine, es kann uns hier beim Giro auch treffen. Holland hat einfach gesagt, oder verschiedene Distrikte, wir wollen keine Veranstaltungen mehr. Da muss da die Bing Bang Tour kurzfristig umswitchen. Haben jetzt zum Glück nochmal zwei Etappenorte in Belgien gefunden. Bing Bang Tour, muss man auch sagen, die findet da in Belgien und in Holland statt. Manche Etappen sind in Holland, manche in Belgien. Und eben die Etappen in Holland mussten jetzt abgesagt werden, weil einfach verschiedene Bürgermeister und die Regierung einfach gesagt haben, wir wollen keine solche Veranstaltung im Moment in unserem Land.
So sieht es auch aus. Das Rennen wurde ein bisschen durcheinander gebracht. Heute findet ein Zeitfahren statt. Und ich glaube, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber ich glaube, dass morgen wie immer die Bing Bang Tour an der Mühe von Gerardsbergen zu Ende geht. Das heißt, jetzt natürlich zwei sehr spannende Etappen. Heute ein 8,3 Kilometer langes Zeitfahren. Ist übrigens, okay, ja, heute ist die Etappe, ja, ist schon zu spät, wenn ich das sage. Ich wollte gerade sagen, ist übrigens sehr spannend für alle Leute, die an der holländischen Grenze wohnen, in NRW, weil das kann man sehr, sehr schnell und gut besuchen. Das ist eigentlich direkt in Maastricht. Zum Beispiel von Köln nur 45 Minuten, dann wäre man da. Aber ja gut, fürs nächste Mal. Ja, und dann ist noch die Rad-WM hat noch stattgefunden. Da kannst du ja auch mal von dir reden, da hast du doch selber auch teilgenommen. Warum hast du dazu noch nichts gesagt?
Ja, ich würde sagen, es war so ein bisschen ein Aha-Erlebnis. Also ich bin losgefahren, habe mich wirklich super gefühlt, habe einen super Tag erwischt. Bin durch die erste Zwischenzeit durch. Geil, hatte ich noch, glaube ich, nach 20 Minuten 460 Watt. Also 460 Watt ist so für mich so eigentlich so fast ein Power-Rekord für 20 Minuten. Dann bin ich weitergefahren ins Ziel. Kleines Missgeschick ist noch passiert mit der Kette. Habe ich aber nicht viel verloren, vielleicht 10 Sekunden. Kam ich an im Ziel, 38 Minuten, 440 Watt und bin irgendwie 26. Also da muss ich schon sagen, die Radhersteller sind gefragt, speziell unser Faktor. Unser Faktorrad ist leider momentan nicht konkurrenzfähig. Ich würde sagen, es ist momentan so, wie wenn der Vettel im Ferrari sitzt und hinterher fährt. So sitze ich momentan so ein bisschen auf dem Faktor und anderes Material ist einfach schneller. Aber ich habe die Hoffnung, dass wir bis nächstes Jahr wieder ein besseres Material kriegen.
Ja, aber vielleicht ist das Faktor genau so bei geraden Straßen und wenn es ein bisschen mehr hoch geht, ist vielleicht nicht so gut, aber vielleicht ist es Faktor bergunter extrem schnell. Dann wäre ja morgen dein großer Tag.
Ja, morgen wird mein Tag. Ich sagte, morgen fahre ich, glaube ich, ins rosa Trikot.
Ja, ey.
Oder auch nicht, werden wir sehen. Nee, sehr spannend war natürlich auch noch die Straßenrennen. Ich würde sagen, es hat der Weltmeister gewonnen, den wir uns alle gewünscht haben, wieder so ein bisschen ein Showman. Julian Alaphilippe, würde ich sagen, ist so eine Art Sagan, aber auf eine andere Art und kann unseren Sport einfach super promoten in der ganzen Welt. Der liefert immer eine Show ab, er fährt nicht langweilig Rad, er attackiert, wenn er irgendwie kann, auch wenn er nicht kann, attackiert, er probiert es. Muss viele Niederlagen einstecken und ich gönne ihm den Sieg wirklich von ganzem Herzen.
Genau, der Julian hat gewonnen. Sehr, sehr cooler Weltmeister, sehr schön für die Radsportwelt. Bei den Frauen darf man auch nicht vergessen, Anne van der Breggen, Doppelweltmeisterin, starke Performance im Straßenrennen, legt sie einfach ein Solo hin. Und Zeitfahren, ja, kann man sagen, hat sie auch natürlich verdient gewonnen, weil man muss erstmal ins Ziel kommen. Chloe Dygert hätte höchstwahrscheinlich das Zeitfahren gewonnen, ist aber leider gestürzt. Auch an dieser Stelle natürlich gute Besserung an sie. Ja, Anne van der Breggen, Doppelweltmeisterin. Die deutschen Fahrerinnen haben sich auch sehr gut geschlagen. Liane Lippert wird, glaube ich, Fünfte im Straßenrennen. Tolle Leistung, wirklich Respekt. Da kann man noch auf viel mehr hoffen in den nächsten Jahren. Und auch im Zeitfahren war Lisa Brennauer Vierte, ganz knapp an der Medaille vorbei. Also da auch eine absolute Top-Leistung. Gibt es sonst noch was zu sagen aus Schweizer Sicht? Ja klar, ihr hattet doch eine Vize-Weltmeisterin im Zeitfahren. Oh nee, du bist ja Österreicher.
Nee, ich danke dir ganz recht herzlich. Ja, nee, die Schweiz hatten auch eine gute WM. Also. Küng Dritter im Zeitfahren, Markirsche Dritter im Straßenrennen. Ja, und bei den Frauen muss ich an dich übergeben. Ich habe da leider nicht so viel Einblick.
Marien Reusser war Zweiter.
Ja, Gratulation.
Liebe Grüße an die Eidgenossen. Wie war es denn bei den Ösis? Stimmt ja, du bist Österreicher, habe ich vergessen.
Ja, ich würde sagen, es war eine ziemlich schwarze WM für die Österreicher. Die ganzen Proto-Profis waren nicht am Start. Das war entweder die Tour de France schuld oder der aufkommende Giro, wo sie dann keine Startfreigabe gehabt haben für Straßenrennen. Jetzt ist eigentlich, ich würde sagen, das jüngste jemals gestartete Nationalteam ist gestartet. Ich glaube, der Altersschnitt war bei 22 oder 23 Jahren. Es war die junge Garde am Start bei so einem Rennen über 260 Kilometer, da war das ganz gar nicht leicht. Ich glaube, wir haben einen Fahrer oder zwei Fahrer ins Ziel gebracht, ziemlich weit hinten. Und ja, Schönberg hat eine relativ gute Leistung abgeliefert, das 52er ist auch ein junger Fahrer, auf den wir die nächsten Jahre zählen können. Aber sonst war es sicherlich ein bisschen so ein Lehrrennen, würde ich sagen. Einfach mal da reinschnuppern, sehen, wo es noch fehlt, bei was es fehlt und einfach mal zu lernen, wie so eine WM funktioniert.
Das ist sehr, sehr schön zusammengefasst. Ja, ihr habt ja Top-Profis, wenn im normalen Jahr eine WM wieder stattfindet auf so einem Parcours, dann habt ihr natürlich Top-Fahrer auch mit Gregor Mühlberger und Patrick Konrad und wie sie alle heißen, die österreichischen Red Bull-Hochflieger, wie ich euch immer nenne. Na klar, ich glaube, dann haben wir es. Eine Sache gibt es allerdings noch. Falls alle Leute, die dieses Jahr beim Giro zuschauen, sich wundern, was ist denn das da für ein neues Team? Das ist kein neues Team. Rafa hat eine Collaboration mit Palace gemacht, einer sehr coolen, hippen, urbanen Skateboard-Firma, die einen großen Hype genießt. Aus meiner Sicht ein absoluter Genie-Schachzug, finde ich sehr cool. Die haben jetzt eine Ente auf dem Trikot. Ich glaube, die Zeitfahrhelme werden auch sehr geil aussehen. Die sind nämlich auch, das ist ein Entengesicht auf dem Zeitfahrhelm. Das sieht auch sehr lustig aus. Und wollte ich nur mal Kudos geben, wie man als Strava-Nutzer sagt. Kudos für diese Jungs. Haben die sehr gut gemacht. Cooler Marketing-Move. Gefällt mir sehr gut. Und gerne mehr davon, weil, wie man weiß, das Team CCC hört auf, ist vorbei nach der Saison 2020, wird übernommen. Oder die World Tour Lizenz wird übernommen von dem Vanti Group Team. Da kann man natürlich auch nur aus deutscher Sicht hoffen, dass Jonas Koch, Georg Zimmermann und vor allen Dingen Simon Geschke auch natürlich weitere Verträge bekommen. Top-Fahrer, die gehören in die World Tour, ganz klar. Und das zweite Team, was jetzt gerade so ein bisschen struggelt, ist ja Team NTT. Also falls ihr da draußen irgendjemand sich denkt, hey, klar, ich habe noch 10, 12 Millionen hier rumliegen, kommt doch mal in den Radsport. Palace macht das auch, also wahrscheinlich nicht mit so viel Geld und die sponsern, glaube ich, auch erstmal nur für den Giro, aber Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen für den Radsport, dass so coole Marken in den Radsport momentan investieren. Ich hoffe, so geht's weiter. Das finde ich nämlich sehr interessant. Und das war's von meiner Seite aus, lieber Matthias.
Lieber Rick, du hast heute wieder sehr, sehr gut gesprochen. Ich bewundere dich für deine Aussprache, für deine ganzen Sätze, für dein korrektes Hochdeutsch. Und somit übergebe ich die Schlussworte an dich und ich freue mich schon auf die nächste Folge.
Genau, denn wir beiden werden, soweit wir uns hier wacker schlagen, ein Giro-Wochenbuch für euch führen. Das heißt, die nächste Folge kommt am ersten Ruhetag. Könnt ihr darauf gespannt sein, sicherlich mit vielen lustigen Stories. Also hoffen wir auch mit erfolgreichen Stories. Mehr gibt's nicht zu sagen. Seid gespannt. Wir hoffen, euch den Giro ein bisschen aus interner Sicht näher zu bringen. Diese Folge wurde präsentiert von GoPro. Vielen Dank, dass ihr Werbepartner bei Plan Z seid. Und falls irgendjemand auch mal Werbung hier schalten will, meldet euch doch gerne unter podcast.planz@gmail.com. Vielen Dank fürs Zuhören. Liebe Grüße, habt eine gute Woche. Euer Rick. Und euer?
Brasilinho, der weiße Brasilianer. Brendelinho.